SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der sein Leben einem Nahrungsmittel gewidmet hat, nämlich schwabbeligem Sojabohnenquark. Hallo und herzlich willkommen, Wolfgang Heck.
Ja, hallo, grüße Sie ebenfalls.
Herr Heck, schwabbeliger Sojaquark, damit ist natürlich Tofu gemeint. Den gibt es natürlich auch in ganz verschiedenen Konsistenzen. Sie, Herr Heck, Sie sind Unternehmer in Freiburg und Sie stellen Tofu her seit 1987. Sie sind also quasi ein süddeutscher Sojapionier. Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass Sie Ihr Leben dem Tofu gewidmet haben, wie übertrieben oder wie wahr klingt denn diese Aussage in Ihren Ohren?
Ja, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich behaupte immer, also ich bestehe zu 80% aus Tofu und zu 20% aus Wasser. Und da sind Sie schon ganz dicht dran.
Wenn Tofu in Ihrem Leben so wichtig ist, heute, wann haben Sie denn persönlich zum ersten Mal in ein Stück Tofu reingebissen?
Das war vor über 30 Jahren. Ich glaube, es war 1986 im Sommer in Holland. Ich war tatsächlich in Holland unterwegs, hatte noch keine Ahnung, was Tofu ist und hatte die Gelegenheit, in einer ganz kleinen Firma diesen Tofu zu probieren. Und ich war wirklich enttäuscht, als ich das erste Mal hineinbiss und dachte, es ist neutral, es schmeckt nach nichts, es ist ausdruckslos. Was bitte soll ich jetzt mit dem Tofu machen? Und gleichzeitig ging eine andere Gehirnhälfte an und hat gesagt, hey, das sind doch alles Vorteile, da kannst du alles draus machen. Das ist alles möglich, das kannst du würzen, das kannst du in alle Richtungen entwickeln. Eigentlich eine wunderbare Sache und noch ganz, ganz unbelegt. Keiner hat da irgendwelche Gewichte drauf, Aussagen. Das ist frei, da kannst du mit in die Welt gehen. Da ist eine richtig große Chance mit drin.
Also schönes Bild vom Tofu als quasi weiße Leinwand für den Lebensmittelkünstler. Auch dieses Geschmackserlebnis mit dem Tofu kann fade sein am Anfang, kennen vielleicht auch einige. Ging mir auch ganz genauso beim ersten Mal. In SWR 2 Tandem sprechen wir heute über Tofu mit einem Mann, der, das setze ich jetzt einfach mal voraus, alles jedenfalls sehr viel über Tofu weiß. Und wir sprechen natürlich darüber, wie man es schafft, aus einer Leidenschaft für ein Nischenprodukt eine erfolgreiche Firma mit fast 300 Mitarbeitern zu machen. Zu Gast bei uns ist Wolfgang Heck, Gründer der Firma Typhoon Tofu. Herr Heck, Tofu ist offensichtlich wichtig in Ihrem Leben. Was lieben Sie denn an Tofu?
Ja, an Tofu liebe ich insbesondere die unglaublich schöne Cremigkeit, die man mit dem Tofu erzeugen kann. Dieses Mundgefühl ist ein spezielles Mundgefühl, was Sie haben können, wenn Sie einen Tofu anbraten. Und innen drin entsteht so eine, ich möchte mal sagen, so eine smoothe Masse, die im Verhältnis zu der großen Außenhaut ein wunderbares Geschmackserlebnis mit sich bringt. Und das abgerundet mit Sojasauce. Das ist so elementar, so basic. Und genau diesen Geschmack liebe ich.
Also es macht total Spaß, jemandem zuzuhören, der beschreiben kann, wie ihm etwas schmeckt. Da kommen auch immer so schöne Adjektive rüber. Ich habe mal auf Ihrer Website auch geschaut zur Vorbereitung und bin da auf ganz viele verschiedene Rezepte gestoßen. Was ist denn zurzeit Ihr Lieblingsrezept?
Mein Lieblingsrezept zurzeit ist eine Tofu-Terrine. Und zwar wird Tofu so ähnlich wie ein, nennen wir es Fleischkäse, das ist jedem ein Begriff, ein Fleischkäse wird ja gebacken und ich backe praktisch den Tofu mit einem Räuchertofu und Zwiebelgemisch mit schönen Gewürzen. Das kommt dann schön in den Ofen rein, bleibt da für 180 Grad für 20, 30 Minuten und ist frisch aufgeschnitten und dampfend quasi mit einer schönen Soße serviert. Das ist das, was mir im Moment am besten schmeckt.
Also ganz, ganz leckere kulinarische Bilder. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, manchmal das Gefühl haben, dass die Verbindung nicht ganz gewohnt toll ist, es liegt in Corona-Zeiten auch daran, dass unser Gast heute von zu Hause aus, beziehungsweise aus Ihrer Firma heraus mit uns spricht. Sie sitzen da im Büro, nicht wahr?
Ja, richtig.
Also da Ihr Büro, Ihre Firma ist Typhoon Tofu in Freiburg. Sie verkaufen Tofu. Wo genau verkaufen Sie denn eigentlich? Also wo kriegt man Ihren Tofu?
Ja, also vor allem kriegen Sie unseren Tofu in den Naturkostfachgeschäften. Und zwar, ich glaube, fast überall in Deutschland. Und dann haben wir natürlich noch andere Zweige. Beispielsweise bei Edeka gibt es Teilsortimente. Ja, bei Rewe Teilsortimente. Und dann haben wir neu auch noch Tofu, direkt aus dem Werk in einer kleinen, neu gegründeten Manufaktur in einer ehemaligen Metzgerei. Da kann man den Tofu quasi frisch aus der Produktion kaufen.
Also es gibt ganz viele Arten, an Ihren Tofu zu kommen. Wer isst denn eigentlich heutzutage Tofu? Gibt es da so eine Art Kundenprofil? Manche von uns haben ja eventuell noch Bilder im Kopf, wonach das vor allem Menschen mit so einer ganz klaren Ideologie, was Ernährung betrifft, essen. Ist das immer noch so?
Ja, ich glaube, das hat sich sehr vermischt. Wir kommen ja aus einer Richtung, wo, sagen wir mal, der Öko und vielleicht auch ein spirituell interessierter Mensch, also vielleicht aus der Ethik raus, an den Tofu rangegangen ist. Das hat sich jetzt verändert. Wir haben beispielsweise den neuen Begriff des Flexitariers. Ja, das sind Menschen, die reduzieren einen Anteil ihrer Ernährung und sagen, ich gehe jetzt mehr bewusst in pflanzliche Ernährung. Und ich glaube, das sind unglaublich viele geworden. Heutzutage, man spricht von fast 40 Millionen Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind.
In Deutschland 40 Millionen?
In Deutschland, ja. Also praktisch die Hälfte unserer Bevölkerung hat sich zumindest auf den Weg in diesen Trend reingemacht, wenn man der Forschung glauben darf, den Statistiken, und bevorzugt jetzt oder ist kritischer mit dem bisherigen, was sie gegessen haben, haben die Gewohnheiten geändert und wollen jetzt einfach auch reduzieren an der einen Stelle und eine Verlagerung vornehmen.
Also es ist eine sehr hohe Zahl. In jedem Fall ist es so, dass in Deutschland viele Menschen über ihre Ernährung nachdenken. Sie selbst sind bei dieser Ernährungsneuorientierung auch so ein Vorreiter. Ihre Firma Taifun Tofu ist 1987 gegründet worden in Freiburg. Damals, als Sie die Firma gegründet haben und da zum ersten Mal auf so einem Markt standen, hätten Sie sich vorstellen können, dass Ihr Unternehmen eines Tages, wie jetzt im letzten Jahr, 37 Millionen Euro Jahresumsatz macht?
Nein, so hätte ich es mir nicht vorstellen können. Aber ich glaube, ich hatte schon damals so eine innere Vision davon, dass das wirklich abgeht damit. Also ich wusste, dass ich damit nicht irgendwo ewig lang in meinem Leben auf einem Markt stehe und Woche für Woche immer so ein ähnliches Programm anbiete. Ich hatte eigentlich gemerkt, das hat Feuer, da ist Zündung hinten dran. Und das war auch der Punkt, denn das wollte ich ausreizen. Also Steigerung war von vornherein bei mir hinterlegt. Die Art, wie sich es gesteigert hat, ich muss sagen, das ist einfach fantastisch. Ja, es ist so groß, das hätte ich mir so auch noch nicht vorgestellt.
Ich finde das total beeindruckend, wenn ich so darüber sprechen höre, auch weil bei so einer Unternehmensgründung ja auch irgendwie Mut nötig ist. Also man wagt da ja etwas, man muss ja irgendwann auch Geld investieren und es kann ja auch daneben gehen. Gab es denn bei Ihnen in diesen über 30 Jahren auch mal so Momente, wo Sie einfach Angst hatten, ich kann das vielleicht doch in den Sand setzen und vielleicht auch mich oder andere irgendwie da in finanzielle Schwierigkeiten bringen?
Ja, klar. Klar, die gab es nicht nur einmal, die gab es öfter, die Momente. Vor allen Dingen, wenn man aus dem fast nichts rauskommt, wo man jeden Pfennig, den man verdient, auch gleich wieder investiert hat. Und damit muss ja auch eine Bewegung erfolgen. Und wenn das Ganze dann mal nicht läuft und Sie haben das Thema beispielsweise zu viel Menschen und zu wenig Einnahmen oder der Markt hat gerade irgendwie, was am Laufen, wo dein Produkt nicht gefragt ist, das kriegen Sie zurück und da macht man sich Sorgen und kommt auch in Nöte damit. Auf der anderen Seite lernt man damit umzugehen, ne? Das ist, glaube ich, auch ein unternehmerischer Vorteil, dass man hingeht und sagt, was kann denn passieren? Letztendlich, es kann einfach nur alles runterkrachen und dann ist es halt so und dann bist du da wieder, wo du mal warst und du hast die Power, wieder neu anzufangen.
Ja, es ist eine schöne Einstellung, so ein bisschen so ein gesunder Fatalismus, sagen wir mal, der auch Kraft schafft. Jetzt haben Sie auch gerade von Ihren Angestellten gesprochen und der Verantwortung, die Sie auch für diese Angestellten als Unternehmer haben. Gehen Sie selbst denn auch noch manchmal an diese Tofu-Produktionstöpfe, sage ich jetzt mal? Also gehen Sie da hin und legen an und machen auch noch den Tofu selbst heutzutage?
Ja, ich mache wieder Tofu selbst, wieder. Und zwar, wir haben eine kleine Fabrikation gegründet, eine Manufaktur, wo ich frischen Tofu selbst herstelle mit nochmal zwei anderen Mitarbeitern zusammen und den wir dann auch frisch verkaufen. Und da bin ich voll mit dabei, auch in der Produktentwicklung. Da kreieren wir neue, sagen wir mal, zukunftsorientierte pflanzliche Eiweißprodukte, so könnte man es ausdrücken. Und das macht mir total Spaß. Das ist, glaube ich, auch der Anreiz für jemanden, der Tofu mag, dass er immer wieder was sucht, wo er mitmischen kann. Eine reine Bürotätigkeit würde mir, glaube ich, sehr, sehr schwer fallen.
Zu Gast bei uns ist Wolfgang Heck. Er ist als Unternehmer in Sachen Tofu ein Pionier in Deutschland. Seine Firma Typhoon Tofu hat dieses Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Herr Heck, die Sojabohne, die ist global ein sehr wichtiger Rohstoff, allerdings auch nicht immer völlig unproblematisch. Also in Ländern wie Brasilien zum Beispiel, da gibt es hektarweise Monokulturen, da wird Viehfutter produziert und es geht eben auch auf Kosten der Artenvielfalt zum Beispiel. Wie sehen Sie das denn, diese dunkle Seite der Sojabohne?
Ja, die dunkle Seite existiert natürlich deswegen so stark, weil es eine sehr helle Seite gibt. Die Sojabohne ist quasi die Königin unter den Bohnen, unter den Hülsenfrüchten. Das liegt an ihrem enormen Eiweißgehalt und an ihren Eigenschaften. Der Teil wird natürlich auch missbraucht. Ja, ich kann natürlich im Mastbereich, kann ich damit ordentlich auch, sagen wir mal, Mast erzeugen. Ja, ich kann hier auf dem Acker, kann ich hier in einer Art und Weise wirtschaften, im großen Stil, dass ich dann sage, Monokulturen machen Sinn, weil ich kann diese Ernte auch loskriegen. Die Nachfrage ist hoch. Und diese beiden Seiten spielen immer eine Rolle bei der Sojabohne. Nehme ich sie beispielsweise in der Form, dass ich sage, ich mache hier eine menschliche Ernährung draus, ich nutze sie direkt, dann habe ich enorm viel von der Sojabohne und so wurde sie wohl in der Vergangenheit auch immer verwendet. Also der Kulturraum ist ja Fernost, bis in den Pazifik mit rein. Und der andere Kulturraum, und es ist wahrscheinlich der amerikanische, da fing es früh an, da hat man gesagt, diese Bohne, die können wir nehmen, um wirklich viel Masse zu erzeugen, sprich Fleisch. Und das nutzen wir jetzt voll aus, weil aus, sagen wir mal, 10 Kilo Sojabohnen kann ich 1-2 Kilo Fleisch erzeugen. Und wer kann das schon? Was für eine andere Feldfrucht kann in dieser Form diese Power erzeugen? Und der Missbrauch ist klar, kann jeder sehen, bis hin zur Gentechnik, bis hin zu den Düngemitteln, bis hin zu diesen Spritzmitteln, die unterwegs sind, Vernichtung von Land und so weiter. Das ist die andere Seite. Ja. Und die kann ich auch gut, die kann ich ganz gut sehen aus meiner Sicht.
Jetzt haben Sie sehr schön die globale Verankerung und Verbreitung der Sojabohne beschrieben. Sie selbst nutzen die Sojabohne, um Tofu herzustellen. Und Sie bauen auch Sojabohnen an, hier in Süddeutschland. Wie sehen Sie denn eigentlich das Potenzial der Sojabohne in Deutschland? Es gibt ja auch Leute, Experten, die sagen, dass die Sojabohne eigentlich gar nicht geeignet ist für unser Klima.
Ja, also ich halte sie für hochgeeignet. Überall, wo Tabak und Wein wächst, und es ist beispielsweise in Süddeutschland und auch in anderen deutschen Gegenden der Fall, kriegen Sie eine wunderbare Sojabohne hier akklimatisiert. Und die Sojabohne, die hat die Eigenschaft, dass sie, sagen wir mal, in unserer Umgebung mit dem, wenn wir genug Wasser haben, mit unseren Böden, kommt sie super klar. Und das Erzeugnis, was Sie daraus machen können, ich würde sagen, es gibt weltweit keine besseren Sojabohnen, als wir sie in unserem eigenen Raum erzeugen können. Das ist so viel zu Deutschland. Und die Entwicklung zeigt auch in Deutschland, beispielsweise, wir hatten mal mit 40 Hektar Sojabohnen angefangen. Wir haben heute 29.000 Hektar Sojabohnen, die angebaut werden. Und das ist nicht irgendwie, weil es nicht gelingt oder weil es irgendwie nicht stimmig ist, sondern das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass wir hier vom Ackerland her und auch von der Art, wie wir die Sojabohne reflektieren, dass wir da richtig gut aufgestellt sind hier in unserem Land.
Also sind große Zahlen, die Sie gerade nennen, die Anbauflächen, überrascht mich und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer. Da müssen Sie, nehme ich mal an, auch zusammenarbeiten mit Landwirten in der Region. Wie gut läuft das denn eigentlich? Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass die auch argwöhnisch sind, weil es ja nun nicht gerade ein traditionelles Anbauprodukt bei uns ist.
Das war mal. Ich glaube, die Zeiten sind rum. Also vor gut 20 Jahren, ich glaube 1996, 97, hatten wir so den ersten richtigen Aufstart mit den Landwirten hier. Es gab eine Vorphase, wo früher in den 80er Jahren schon mal angebaut wurde. Aber in dieser ersten Phase, klar hat man da ein bisschen geargwohnt, ist es was, passt es zu uns? Das ist durch, das ist einfach vorbei. Die Landwirte haben gesagt, die Sojabohne, die passt total schön in unsere Fruchtfolgen mit rein, die ergänzen uns. Wir können aus anderen Monokulturen aussteigen. Der Mais hatte ja so einen unglaublichen Schwerpunkt. Und die erhöhen ihre Vielzahl, die erhöhen ihre Attraktivität. Die können mit der Sojabohne wirklich schön arbeiten und kriegen die wunderbar in ihren Kreislauf mit untergebracht.
Sie hatten vorhin einmal gesagt, dass die Sojabohne gerade in Deutschland auf genug Wasser angewiesen ist. Jetzt hat es ja in den letzten Jahren auch Perioden gegeben, wo nicht genug Wasser da war. Also wirklich, die sehr trocken waren, wo wirklich regelrechte Dürreperioden kamen. Wie groß waren denn da die Probleme bei Ihnen beim Sojabohnenanbau?
Also wir sind hier im Südwesten Deutschlands heilfroh, dass in dieser Gegend wirklich genug Wasser war. Und wir waren auch eine Ausnahmeregion in Deutschland, muss man sagen. Es gibt zum Beispiel einen Sojaanbauer, der in der Nähe von Halle ist, an der Saale. Und die hatten solche Probleme, dass also die Ernte quasi null war. Die haben letztes Jahr nichts rausgekriegt aus ihren Äckern. Wir hier im Süden, wir hatten bessere Möglichkeiten. Der Regen hat noch gereicht. Aber Sie haben recht, das ist ein Riesenproblem. Ich denke, das ist nicht nur ein Sojabohnenproblem, es ist überhaupt ein Problem im Ackerbau, ob das jetzt Weizen oder andere Feldfrüchte anbelangt. Wenn Wasser fehlt, dann haben wir es schwer hier. Bewässerungsarme Betriebe, welche die gar nicht bewässern können, die sind immer mit einem hohen Risiko, was den Sommer anbelangt, unterwegs.
Sie haben ja selbst sogar eine eigene Sojabohnensorte entwickelt, die sogenannte Tofina. Hilft die da? Ist sie zum Beispiel auch gut angepasst an solche Umbrüche, zum Beispiel in Dürrezeiten? Oder ist sie ganz speziell an unser Klima angepasst?
Ja, die Tofina wurde entwickelt aus, sag mal, verschiedenen Gründen. Einmal, weil sie sollte einen guten Tofu hergeben. Nicht alle Sojabohnen können guten Tofu erzeugen. Das Zweite ist, wir haben sie kreiert, zusammen mit der Uni Hohenheim, damit wir sie auch in kälteren Regionen anbauen können. Da, wo die Sommer kürzer sind und kälter, da hatten wir noch keine gescheiten Sorten. Und die Tofina erweitert sozusagen unser Anbauspektrum enorm. Wir können jetzt in dreimal größerem Stil die Sojabohne anbauen, als es bisher der Fall war. Also die Öffnung ist da, aber die Tofina braucht auch Wasser. Das ist unbestritten. Also eine wasserarme Bohne, das funktioniert leider nicht.
Ja, wir brauchen alle Wasser. Tofina finde ich übrigens einen ganz, ganz schönen, lustigen Namen. Wie denkt man sich denn eigentlich so Namen aus für neue Arten, die man schafft? Fällt Ihnen das einfach so inspiriert auf dem Fahrrad ein, wenn Sie durch Freiburg fahren? Oder gibt es dann so in Ihrer Firma wirklich ein Team, das monatelang an den besten Namen tüftelt?
Na, so schwer haben wir es uns nicht gemacht. Wir waren natürlich eine Gruppe, wir sind hier sehr kreativ unterwegs, muss man sagen. Ich habe ganz viele Mitarbeiter mit super tollen Ideen und da speist jeder irgendwie was ein. Und eins war klar, eine Sorte Sojabohne sollte, die haben immer Frauennamen, ne? Also weiblich klingende Namen, die heißen nicht Tofino oder so. Da war eine Fina mit da und wir wollten natürlich, es liegt ja im Namen selbst mit drin, wir wollten eine Beziehung zum Tofu schaffen. Und irgendwie ist dieser Name so mit reingefallen und war dann auch gleich klar, der klingt gut und der passt zu uns.
Sie haben dieses Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen mit Taifun Tofu. Jetzt das Eigenlob ist natürlich schwierig, ist klar, aber können Sie vielleicht ganz kurz einmal sagen, wofür Sie diesen Preis bekommen haben?
Nein, wir sind als Firma seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr nachhaltig unterwegs. Wir achten beispielsweise ressourcenschonend. Wir haben eine sehr starke Umweltbetonung. Ja, wir haben auch schon die ersten Umweltaudits durchgeführt und die Öko-Audits durchgeführt. Da haben die gerade erst angefangen. Ja, wir haben in dem Bereich beispielsweise, dass wir kurze Transportwege, die Sojabohnen direkt vor der Haustür und. Diese Dinge haben wir ganz klar geregelt. Und dann gibt es natürlich hier eine sehr starke Ausrichtung in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wie können wir mit Umwelt umgehen? Wie verwenden wir Papier in den Büros? Wie gehen wir selber mit um? Was nutzen wir? Also die ganzen Aspekte, die man so unter dem Thema schonend Dinge nutzen und so gut weitergebend, ohne dass man allzu viel versaut. Das wurde in dieser Firma sehr stark gemacht, bis hin zu Ideen, wo man auch gemeinwohlorientiert ist, dass man sagt, wie können wir eigentlich einen riesen Nutzen haben für die Gesellschaft und nicht einfach nur nehmen, sondern auch in einer Form mit reingeben, wo alle was davon haben.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Wolfgang Heck. Wer gerne Tofu isst, der hat vielleicht auch schon mal Tofu von Wolfgang Heck gegessen. Mit seiner Firma Taifun Tofu stellt er in Freiburg Tofu her. Herr Heck, Sie sind zugeschaltet aus Freiburg, wo Sie in Zeiten von Corona heute aus dem Büro Ihrer eigenen Firma mit uns sprechen. Geboren sind Sie 1955 in Emmendingen. Sind Sie immer im Badischen geblieben?
Ja, ich habe viele Reisen gemacht und ich bin immer wieder zurückgekehrt. Ich fand unser Umfeld tatsächlich an allen Orten in der Welt, ja, so schön, dass ich gedacht habe, hier möchte ich trotz allem bleiben, da ist der richtige Platz für mich.
Also selbstbewusst, lokal, patriotisch und ein Glück natürlich für die Sojabohne, die Sie hier ins Badische gebracht haben. Ich würde gerne mit Ihnen so ein bisschen nochmal in die Vergangenheit gehen und Sie fragen, ob als Kind auch schon Ihr Traum war, Unternehmer zu werden. Ich persönlich, ich gebe ja zu, ich habe als Neunjähriger mal einen Nachmittag lang Waffeln vor dem Haus meiner Eltern verkauft, komplett erfolglos. Am Ende habe ich alles selbst gegessen und die einzige Waffel hat meine Mutter mir abgekauft, also die einzige Waffel, die ich verkaufen konnte. Das war in meinem Fall die letzte Geschäftsidee. Wie war es denn bei Ihnen? War der Geschäftssinn bei Ihnen von Kindesbeinen an ganz stark bei Ihnen verankert?
Nee, den hatte ich gar nicht. Ich glaube, als Kind habe ich immer gern gegessen und ich habe gerne gekocht. Ja, das waren so zwei Voraussetzungen. Ich wollte
ehrliche,
immer
gute
wissen, wie was gemacht wird. Und ich war auch, sag mal, richtig gut unterwegs, was Essen anbelangt. Ich habe Lust gehabt, alles zu probieren. Ich habe auch immer alles schnell gegessen und weggegessen. Bei mir hat kein Vorrat, hat lange angehalten. Ich habe so oral alles schon durchgearbeitet, wo andere noch die Dinge von Weihnachten übrig hatten. Das war bei mir am Heiligabend schon weg. Von daher muss ich sagen, da habe ich, sagen wir mal, in Bezug auf Essen eine hohe Bereitschaft gehabt, damit weiterzugehen. Aber in Bezug auf Unternehmer sein, nein, hatte ich keine Idee, muss ich leider sagen.
Also es ist eine gute, wichtige Bereitschaft auch für ihren Beruf, so ein später, sich mit Essen auch früher auseinandergesetzt zu haben, auch wenn es vielleicht für die Verwandten an Weihnachten manchmal problematisch war. Gegangen, Sie sind natürlich zur Schule gegangen, aber offenbar nicht mit ganzem Herzen. Also Sie bezeichnen sich als Schulverweigerer. Was haben Sie denn da verweigert in der Schule?
Ja, ich hatte immer in der Schule das Gefühl, da sind Themen dran, die gerade augenblicklich nicht zu mir passen. Ich hätte gern was anderes gemacht in der Schule. Ich hatte manchmal viele Fragen. Und ich komme ja aus dem geburtenstarken Jahrgang. Das heißt, sie konnten strecken und strecken und strecken. Und dann sitzen hier 40 Schüler in der Klasse und du kommst nicht dran. Dann ist mir das irgendwie zu langweilig geworden. Und dann habe ich natürlich im Unterricht alles Mögliche veranstaltet, nur nicht mehr mitgemacht und zugehört. Und letztendlich hat mir das ja auch geschadet. Also ich habe damit keine guten Noten bekommen, ja, an der Stelle. Ich war relativ schlecht im Zeugnis unterwegs und habe dann auch gemerkt, also ich möchte eigentlich so schnell wie möglich aus Schule raus und habe dann an dem Punkt mit einer mittleren Reife mal abgeschlossen, um dann ins Berufsleben zu gehen.
Sie haben dann zwei Ausbildungen gemacht, erstmal eine Banklehre und dann eine heilpädagogische Kinder- und Jugenderziehungslehre in einem Kinderheim. Das sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Waren Sie da so ein bisschen unsicher, was Sie eigentlich machen wollten? Oder waren Sie einfach so selbstbewusst, dass Sie gesagt haben, ich habe einfach Lust, verschiedene Dinge auszuprobieren?
Na, ich war ein Suchender. Ich war unterwegs. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Also das, was man mit den Händen tut, mit den Händen schafft und macht, das musste ich als Kind immer geben. Da hatte ich schon mal keine Lust. Da habe ich also als nächstes mal eine kaufmännische Ebene gewählt und habe gedacht, das ist vielleicht schöner, ist vielleicht sauberer und würde mir Spaß machen. Hat mich aber nicht befriedigt. Und da gab es noch den sozialen Bereich, was damals in den 70er Jahren sehr unterwegs war, auch so als Selbstverwirklichungsmöglichkeit, als sozusagen Biotop für Menschen, die noch am Suchen sind, habe ich ausprobiert. Ja, fand ich wirklich auch spannend, interessant, hatte aber auch nicht so die Substanz, dass ich jetzt sage, da siedle ich mich an, da bin ich jetzt laufend unterwegs. Ich habe dann damit nach den Ausbildungen, ich habe dann ein bisschen weitergearbeitet, habe ich dann aufgehört und ja, bei mir ging es ja noch weiter mit Suchen.
Ja, also wenn ich das richtig erfahren habe in der Vorbereitung, dann hatten Sie ja doch irgendwann den Wunsch, Abitur zu machen und haben dann etwas gemacht, was ich wirklich fantastisch finde. Sie haben eine eigene Schule gegründet. Was für eine Schule haben Sie denn gegründet? Kann man das kurz sagen, jetzt mal ohne zu sehr ins spannende Detail zu gehen?
Wir waren damals Schüler und es war en vogue, dass man versucht, viel auch aus alternativer Ebene rauszugestalten. Selbstgestaltung war ein großes Prinzip und die Idee, eine eigenverwaltete, sozusagen eine alternativ aufgebaute Schule zu gründen, die war sehr reizvoll. Und wir sind quasi mit einer Klasse, die sich vorher schon gefunden hatte, in einem anderen Kontext, sind wir als eine Klasse so quasi in eine Ebene umgezogen, einen Verein gegründet, uns einen Mantel gegeben. Das Ganze hieß Schulwerk e.V., eine gemeinnützige Schule für Erwachsenenbildung. Wir mussten aber alles selber bezahlen. Ja? Wir haben daneben gearbeitet und haben dann 3 Jahre lang Lehrer engagiert, die uns aufs Abitur vorbereitet haben. Und letztendlich ist das alles ja für mich auf jeden Fall sehr gut gegangen.
Ja, also es klingt sehr beeindruckend. Ich nehme an, da Sie selbst Schulgründer waren, sind Sie nicht durchs Abi gefallen. Das hätte sich wohl kein Lehrer getraut.
Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat. Ja, ich bin nicht durchgefallen. Das
bestimmt auch durch gute Leistungen und Motivation sich das Abitur errungen. Sie haben dann auch studiert, Psychologie, allerdings nicht sehr lange, nämlich nur 4 Semester. Und dann irgendwann muss ja wohl der Tofu in Ihr Leben gekommen sein. Wie hat er denn zu Ihnen gefunden?
Na, es war eigentlich eine Parallelität. Ich habe mich fürs Studium beworben und es war ja damals schon auf Psychologie in Numerus Clausus und ich habe praktisch eine Wartezeit gehabt. Das hat aber nicht gereicht und ich dachte schon, okay, ich muss eigentlich jetzt was anderes machen und ich bin tatsächlich in dieser Zeit dem Tofu begegnet und habe dann quasi zur selben Zeit dann die Zulassung gekriegt und habe dann am Anfang versucht, beides zu machen, was sehr hirnrissig ist aus meiner heutigen Sicht. Aber damals dachte ich, jetzt probierst du beides und dann kannst du immer noch entscheiden, was du machen möchtest. Letztendlich hat es sich ja dann entschieden. Ich habe mich dann auf den Tofu-Weg gemacht und nicht auf den Psycho-Weg.
Also war die Liebe zum Tofu größer als die Liebe zur Psychologie am Ende?
So könnte man sagen, ja.
SWR 2 Tandem. Heute mit Wolfgang Heck, Unternehmer. In Sachen Tofu ist er ein Pionier in Deutschland. Seine Firma Typhoon Tofu, die hat dieses Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Herr Heck, Sie haben eine Stiftung gegründet, die Heck-Stiftung, und dieser Stiftung im Grunde die Anteile, also die Typhoon Tofu als Firma, übertragen. Warum haben Sie denn diese Konstruktion gewählt? Die ist ja doch etwas außergewöhnlich.
Ja, ich dachte, dass ich ein Gefäß brauche, ein Gefäß, was ein paar Jahre anhält. Und so eine Stiftung kann man ja durchaus mal auf 100 Jahre vorausdenken. Und ich wollte nicht, dass die Firma irgendwie zerrüttet, irgendwo verkauft, geteilt oder irgendwas wird. Die Stiftungsform ist sehr geeignet, um für einen Erhalt von der Firma zu sorgen, damit es auch über mich hinaus noch weitergehen kann. Ja, da ist Stiftung einfach eine wunderbare Organisationsform, ein wunderbares Gefäß.
Also auch um zu verhindern, dass sie aufgekauft werden zum Beispiel von internationalen Unternehmen oder?
Ja, wissen Sie, aufgekauft werden, ich glaube in unserer Position ist man nicht aufgekauft, sondern man macht meistens Angebote, die man nicht ablehnen kann, so in der Richtung. Ja. Aber das ist ja gar nicht unser Sinn, dass wir gesagt haben, unsere Firma hat jetzt eine Größe erreicht, damit wir sie irgendwo, sagen wir mal, meistbietend verkaufen wollen, sondern die Firma hat als einer ihrer Werte das Thema Freiheit. Es hat stark auch, denke ich, mit den Menschen, die hier drin arbeiten, auch mit meiner Persönlichkeit zu tun. Wir möchten auch mitgestalten und nicht einfach nur sagen, wir entwickeln etwas, was wir dann verklopfen oder veräußern, ne, sondern dabei bleiben und den Prozess als das Ganze irgendwo mitzunehmen und sich darin wiederzufinden. Wir haben eine hohe, wie sagt man, eine Authentizitätslust, ja, so zu bleiben oder etwas zu sein, was nicht draußen so immer üblich ist.
Das ist ein sehr schönes Wort, Authentizitäts, ein schwieriges, aber sehr schönes Wort, Authentizitätslust. Ich könnte mir vorstellen, dass es im realen Unternehmerleben gar nicht so einfach ist. Also einerseits sozial und ökologisch zu sein, das Unternehmen auch so aufzustellen und dann andererseits aber wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Was war denn so Ihre schwerste Entscheidung bisher, wo Sie auch mal sozial und ökologisch vielleicht auch mal zurückstecken mussten?
Da fragen Sie mich was. Ich glaube tatsächlich, dass es mir nicht wirklich schwer wurde, weil wir von Anfang an gehalten wurden durch ganz bestimmte Werte, die wir uns gegeben haben. Und die waren auch immer Stütze und Rückgrat. Und sogar bei so Entscheidungen, wo andere gesagt haben, da kannst du jetzt viel Geld verdienen oder das musst du unbedingt machen, sonst macht es ein anderer. Da konnten wir innerlich frei bleiben und haben daran gearbeitet, es auch sein zu können. Und das machen wir bis zum heutigen Tag. Ich habe tatsächlich in der Form, wie Sie sagen, nicht irgendeinen riesen Riss irgendwo zu spüren bekommen. Das Einzige, wo ich wirklich sehr stark innerlich am Zerreißen war, war das Thema Gentechnik. Weil das fand ich so spannend, da ist an unsere Freiheit gegangen. Da will eine amerikanische Saatgutfirma das Monopol auf alle Pflanzen haben und möchte dich aus deiner Freiheit, was du machen möchtest, rausbringen. Und da sind bei mir die Alarmglocken angegangen. Das hat letztendlich dann auch zum deutschen Sojaanbau geführt. Das war für mich jetzt mal ein richtig großer Verriss. An der Stelle habe ich auch Sorge, sogar auch Angst gehabt.
Also eine Sorge für die Zukunft vielleicht. Haben Sie es denn für sich erstmal lösen können, auch dieses Gefühl, bedroht zu sein durch Patentansprüche internationaler Unternehmen?
Ja, ich habe es gelöst. Ja, in mir schwingt es jetzt nicht mehr als Angst oder als Sorge. Das ist unterwegs, aber wir sind jetzt Mitgestalter an dem Ganzen. Damals waren wir keine Mitgestalter, sondern Abhängige von Saatgut. Und das haben wir gedreht.
Also Sie haben Ihre eigenen Sojabohnensorten und können deswegen auch quasi sorgenfrei gegenüber diesen internationalen Ansprüchen mit Patentrecht und so weiter sich positionieren.
So hoffe ich doch, dass es das ausreichend wird, was wir tun. Also ich glaube, mehr kann man als Firma nicht tun, als wirklich an die Eigenerzeugung von Saatgut ranzugehen. Wir haben auch eine Universität gefunden, die das mit uns zusammen macht. Wir sind auch von dieser Seite wissenschaftlich gut abgestützt. Ich glaube, da haben wir uns ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt, haben auch ganz weit rausgerufen und ist auch wirklich viel passiert.
Jetzt sind wir ja als Gesellschaft im Moment in einer sehr schwierigen Situation, also Stichwort Corona, Corona-Pandemie. Inwieweit bringt es denn Sie und Ihre Firma auch in die Bredouille?
Bredouille, ja, manche würden sagen, wir sind jetzt sozusagen die Kriegsgewinnler, ne? Weil die Firma hat natürlich eine enorme Nachfrage hinsichtlich der Produkte. Das ganze Essen außer Haus findet nicht mehr statt und die Leute kaufen ein, kochen zu Hause und auch im Naturkostfachbereich sogar bei Tofu, ja, ist eine riesengroße Nachfrage. Das heißt, wir können auch gar nicht die Mengen produzieren, die draußen nachgefragt werden. Von der Seite wird uns wahrscheinlich der eine oder andere Produktionsbereich uns ein bisschen beneiden, wie wir unterwegs sind. Das andere ist natürlich, dass wir Corona hier auch spüren. Und dass wir versuchen, damit umzugehen.
Jetzt nähern wir uns dem Ende der Sendung, Herr Heck. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wenn es jetzt nicht Tofu gewesen wäre, wenn Sie sich für ein anderes Lebensmittel hätten begeistern können, sollen in Ihrem Unternehmerleben, was wäre das vielleicht gewesen?
Ich glaube, ich hätte die Linse genommen. Ja, ich finde die Linse, finde ich auch noch sehr spannend, obwohl sie ja allein was ausspricht, die Linse, die hat ja nicht irgendwie sowas wie so eine super Aufschlagkraft. Die Linse, ein Erzeugnis, was man beispielsweise im Alten Testament schon findet. Ja, da ist irgendwo für ein Linsengericht wurden Menschen verkauft. Aber die Linse hat was. Also da könnte ich mir vorstellen, daraus was zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir sogar augenblicklich dabei mit unserer kleinen Manufaktur. Nehmen wir uns nämlich die Linse vor. Und vielleicht kriegen wir so weit, dass wir die in Deutschland auch vom Anbau her so stabilisieren, dass man eines Tages von Tofu und Linsen spricht.
Also ich finde es sehr schön und sehr lustig und auch toll, für welche Pflanzensorten und Anbausorten Sie sich begeistern. Ich setze darauf, dass auch die Linse bald zu Ihrem Recht kommt in Deutschland durch Sie. Vielleicht hören wir sie dann auch nochmal wieder. Wolfgang Heck, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Ja, herzlichen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Gregory Retzmann und mein Name ist Patrick Bartarilo.